Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Was gibt Hoffnung in diesen doch recht finsteren Zeiten? Das frage ich gleich das libanesische Regie- und Performance-Duo Lina Majdalani und Rabia Mouhé. Sie erhalten in diesem Jahr den Theaterpreis Berlin. Und was das für Sie bedeutet, auch darüber sprechen wir hier gleich. Und dann dürfen wir dabei sein, wenn ein Theaterkritiker sich als Statist versucht. Heute Abend steht Michael Lages auf der Bühne des Harztheaters. Es gibt Künstlerinnen, die leise und kontinuierlich arbeiten und dabei Großes bewirken. Das aus dem Libanon stammende Duo Lina Majdalani und Rabia Mouhé kann man mit Sicherheit dazu zählen. Seit über 30 Jahren entwickeln die beiden Theaterarbeiten an der Schnittstelle von Literatur und bildender Kunst halbdokumentarische Performances, in denen es unter anderem um Fragen nach gesellschaftlicher Verantwortung geht. Das sind oft harte, komplexe Themen, die aber leicht und humorvoll verhandelt werden. Es war also nur eine Frage der Zeit, dass die Stiftung Preußische Seehandlung und die Jury für den Theaterpreis Berlin auf sie aufmerksam werden würden. In diesem Jahr geht die Würdigung samt 20.000 Euro also an Lina Majdalani und Rabia Mouhé für ihr, wie es heißt, international wegweisendes künstlerisches Schaffen. Ich habe die beiden in ihrer Wohnung in Berlin getroffen und ich habe natürlich zunächst einmal gratuliert.
Ja, zunächst erstmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Thank you.
Thank you, thank you.
Was bedeutet dieser Preis für euch?
This prize is really very dear to our hearts because our work has been always based on the idea of.
Dieser Preis bedeutet uns wirklich viel. Er liegt uns sehr am Herzen, denn in unserer Arbeit ging es schon immer darum, Fragen aufzuwerfen für uns selbst und für das Publikum. Wir haben die Hoffnung, dass dadurch Debatten angestoßen werden, wie wir uns selbst hinterfragen können, unsere Gewissheiten, die Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen und an die wir glauben. Wir wollen das mit dem Publikum teilen. Für uns bedeutet dieser Preis eine Anerkennung der Idee, ja, wir sind hier, um miteinander zu reden, zu diskutieren, gemeinsam nachzudenken, alles zur Debatte zu stellen und neu zu überdenken. Das ist mir sehr wichtig, weil hier auch das Prinzip ausgezeichnet wird, Gespräche zu führen und offen miteinander zu diskutieren. Und das ist wirklich enorm wichtig.
Like it's very, very important, this prize for us from Berlin and from Germany.
Ja, es ist sehr wichtig für uns, dass wir diesen Preis gerade in Berlin, in Deutschland bekommen. Wir zeigen unsere Arbeiten hier schließlich schon sehr lange, seit 2001. Fast alle unsere Produktionen aus unserer Zeit in Beirut haben wir in Deutschland aufgeführt, hauptsächlich in Berlin. 2013 haben wir dann beschlossen, hierher zu ziehen. Das war eine ganz persönliche Entscheidung. Es hatte damals nichts mit mangelnder Sicherheit oder politischem Druck zu tun. Wir haben uns immer mehr mit der Berliner Kulturszene verbunden und es bedeutet uns viel, nach all diesen Jahren von der Stadt ausgezeichnet zu werden, die wir als unsere zweite Heimat gewählt haben und die nun, wer weiß, vielleicht sogar unsere erste Heimat wird.
Rabia, Sie sind auch bildender Künstler. Was kann das Theater, was die bildende Kunst nicht kann?
Theater is much more related to here and now. And it's a direct encounter with the audience, with the spectators.
Theater hat mehr als andere Künste mit dem Hier und Jetzt zu tun. Es ist eine direkte Begegnung mit dem Publikum, mit den Zuschauern. Besonders schön ist die Tatsache, dass wir nach jeder Vorstellung das Publikum treffen. Manchmal bleiben fast alle Besucherinnen und Besucher zum Publikumsgespräch vor Ort. Das ist sehr wichtig. Es ist viel dynamischer, viel unmittelbarer, weil es im Augenblick passiert, weil das Erlebte noch ganz frisch ist. Und das ist der eigentliche Kern des Theaters.
I would like to add something also that what is important in theater that is not necessarily existing in some other art fields is that it is an agora.
Ich würde gerne noch etwas hinzufügen. Ein Aspekt, der in anderen Kunstbereichen keine vergleichbare Rolle spielt. Die Agora. Das Theater ist seit der griechischen Antike eng mit der Agora verbunden. Und daran hat sich bis heute nichts verändert. Im Theater gibt es den Protagonisten. Eine Person, die aus dem Chor tritt und ihre eigene Rede hält. ihre Meinung verteidigt, argumentiert und erklärt. Die anderen hören also einer ganz individuellen Stimme zu, nicht einer Gruppe, nicht dem Wir einer Nation oder Religion, wo alle dieselbe Meinung haben. Diese Bedeutung des Theaters ist für uns sehr wichtig.
Ihr habt ja an vielen Orten der Welt eure Stücke gezeigt oder Performances gemacht. Wie unterscheidet sich zum Beispiel das deutsche Publikum vom Publikum im Libanon?
Wir haben lange geglaubt, es gäbe große Unterschiede, dass das deutsche Publikum tatsächlich reservierter und introvertierter wäre, dass es seine Gefühle nicht so lautstark ausdrückt wie die Menschen im Libanon. Aber dann haben wir festgestellt, dass es vom Thema abhängt. Bei manchen Stücken ist die Reaktion des Publikums in Spanien so intensiv wie im Libanon. Einmal hatten wir eine Vorstellung in Texas. Da war die Reaktion enorm, weil das Thema die Menschen dort persönlich berührt hat. Oder bei unserer Performance Four Walls and a Roof im Berliner Theater Hebbel am Ufer. Da hatten wir das Gefühl, wir wären im Libanon. Die Zuschauer haben ganz warm und herzlich reagiert während der Aufführung und auch danach. Wahrscheinlich müssen wir uns von diesen Klischees verabschieden, dass manche Länder kühler reagieren als andere. Es hängt davon ab, wie sehr das Thema das Publikum persönlich berührt. Und im Hau fühlten wir uns wirklich wie in Beirut.
Really, we felt as if we were in Beirut. It was really.
Und ich bin sicher, bei Four Walls and a Roof, einem Stück, das sich mit Deutschland und Bertolt Brecht befasst, würde das Publikum in Beirut eher reserviert reagieren. Einfach weil es um Nuancen geht, die den Menschen im Libanon nicht vertraut sind. Dass es genau umgekehrt ist, wenn wir Themen aus Beirut in Deutschland auf die Bühne bringen, finde ich allerdings wirklich interessant.
So, this is like something very interesting to see.
Ja, dann sprechen wir mal über Ihre Produktion Four Walls and a Roof. Das ist so eine semi-dokumentarische Arbeit, kann man vielleicht sagen. Da geht es um Bertolt Brechts Verhör im Exil 1947 vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe. Und Sie verbinden das mit eigenen Exilerfahrungen. Es geht auch um ideologische Fragestellungen. Und der Zuschauer wird so ganz beiläufig eingeladen, politische Gewissheiten bei sich zu hinterfragen. Für mich eine der klügsten Theaterarbeiten des vergangenen Jahres. Und man kommt ja einfach in die Situation, dass man sich selber fragt, wie würde ich denn reagieren, wenn ich vor so einem politischen Ausschuss aussagen müsste? Also es ist auch hier wieder, was Sie am Anfang sagten, ein Versuch, Fragen aufzuwerfen, ohne Antworten explizit geben zu müssen. Vielleicht auch, weil das die Zuschauer ins eigene Nachdenken bringt.
Yes, we are afraid that this kind of question and this kind of trials could happen again, but they are happening again.
Ja, wir haben Angst, dass diese Art von politischen Verhören und Prozessen, die wir im Stück behandeln, auch heute wieder stattfinden könnten. Und das ist ja längst der Fall. Wenn man zum Beispiel ein Visum für die USA beantragt, wird man gefragt, sind Sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Manchmal herrscht auch einfach kein Konsens mehr darüber, was terroristisch ist und was nicht, was akzeptabel ist und was nicht. Kürzlich mussten in den USA Universitätsrektoren vor dem Kongress aussagen. Sie haben versucht, ihre Standpunkte zu erklären, aber diese abwägenden Erklärungen waren gar nicht erwünscht. Es hieß immer wieder nur ja oder nein. Ja oder nein. Die Geschichte wiederholt sich also. Auch in Deutschland haben Künstler, Journalisten und Intellektuelle ähnliche Probleme. Gut, sie stehen nicht vor Gericht, aber bestimmte Meinungen gelten als absolut inakzeptabel. Das kommt von der Vorstellung, dass es ein richtig und ein falsch gibt, ohne jede Differenzierung. Leider wird diese Tendenz mit dem Erstarken des rechten und rechtsextremen Spektrums weiter zunehmen. Ich sehe aber vor allem ein Problem. Die gemäßigte Rechte, die Liberalen und die gemäßigte Linke verhalten sich oft wie die Rechten, in der Hoffnung, mehr Zuspruch zu bekommen. Wir wissen aus eigener Erfahrung im Libanon und arabischen Ländern, wenn man den Diskurs des politischen Gegners übernimmt, um Leute anzulocken, funktioniert das nicht. Die Leute wenden sich dann erst recht dem Original zu. Man muss klar in seiner Position sein und diese auch erklären. Sonst hat man schon verloren. Und die Rechten nutzen das für sich.
Otherwise you will lose and the opposite, the right wing will take it.
Ja, etwas, was vielleicht Ihre Arbeit auch ganz deutlich kennzeichnet, ist die Verbindung von Fiktiven mit Realen. Ich erinnere mich an eine Produktion Riding on a Cloud. Das ist schon fast 10 Jahre her, dass ich die gesehen habe. Das ist die Geschichte Rabia Mrouet, ihres Bruders. Der ist im Bürgerkrieg durch einen Scharfschützen am Kopf getroffen worden, einseitig gelähmt. Er hatte Schwierigkeiten zu sprechen, hat dann angefangen, Videos zu drehen. Und sie sind zusammen mit ihrem Bruder auf der Bühne in dieser Produktion und erzählen aus seinem Leben mit Fotos der Familie und so weiter. Und man weiß nie so ganz genau, was ist jetzt wirklich echt und was ist erfunden. Warum ist Ihnen dieses Spiel zwischen Fiktion und Realem so wichtig?
I use it, but it's not something to say like there is something.
Ich arbeite damit, aber nicht um zu sagen, dass es hier die Fiktion gibt und dort die Realität. Für mich setzt sich jede Realität aus subjektiven und objektiven Anteilen zusammen. Dass wir die Welt aus unserem eigenen Blickwinkel betrachten, genügt schon, um eine Art von Fiktion zu erzeugen. Natürlich gibt es Fakten, die man nicht außer Kraft setzen darf, unantastbare Wahrheiten. Aber ich verwische ganz bewusst die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, ohne es vor dem Publikum zu verstecken. Das Publikum ist sich ständig bewusst, dass es Wahres und Unwahres gibt, muss es aber nicht immer unterscheiden und identifizieren können. So ist das ja auch im wahren Leben. Die Erzählung selbst wird zur Realität. Die Geschichte meines Bruders in Riding on a Cloud basiert größtenteils auf Fakten, aber wenn man sie auf der Bühne erzählt, beginnt zwangsläufig die Fiktion. Wenn ich sage, das ist ein Foto meiner Familie, dann glaubt mir das Publikum. Das ist auch kein Betrug, selbst wenn es nicht das echte Foto wäre. Im Kontext des Theaters wird es wahr. So funktioniert Theater.
Sie leben jetzt schon so lange in Berlin, aber in Ihrer Arbeit geht es immer wieder um Ihr Herkunftsland. In Libanon ist ein sehr wunderschönes Land, aber im Moment in einem katastrophalen Zustand, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Vor einigen Jahren haben Sie, Rabia Mrouet, ein Festival kuratiert unter dem Titel This is not Lebanon. Was würden Sie denn sagen, was ist denn heute der Libanon aus Ihrer Sicht?
To talk about some politics.
Wenn wir auf die politische Ebene schauen, der Libanon leidet seit vielen, vielen Jahren unter politischen Spannungen, aus denen immer wieder Kriege entstehen, Bürgerkriege oder Kriege mit Nachbarn. Wir haben es eben auch mit ganz besonderen Nachbarn zu tun. Früher war es das Assad-Regime, heute ist es die israelische Netanyahu-Regierung. Dazu kommen unsere internen Probleme durch konfessionelle Spannungen. Es ist eine äußerst komplizierte Situation.
Wir sind als Libanese the main responsible of what's going on there, in my opinion.
Und ich glaube, wir Libanesen tragen leider immer noch die Hauptverantwortung für das, was dort passiert. Wir wissen immer noch nicht, wie wir uns unseren Problemen stellen sollen, um sie zu lösen. Wir sind von einem Krieg in den anderen gegangen, aber bis heute gibt es keinen einzigen verantwortlichen Politiker und nur wenige Intellektuelle, die eine echte Aufarbeitung oder Selbstkritik geleistet hätten. Es wird nicht gefragt, warum haben wir das getan, was waren die Gründe? Jedes Mal wird alles unter den Teppich gekehrt, wir fangen einfach von vorne an und tun so, als wäre nichts passiert. Aber das funktioniert so nicht.
New page, let's start from the beginning, as if nothing happened, and this doesn't work.
Aber mit Blick auf die Situation, was gibt Ihnen Hoffnung in diesen doch sehr düsteren Zeiten?
Die Hoffnung kommt von Freunden und Kollegen in Deutschland, in Europa, im Libanon und überall auf der Welt. Es gibt immer Menschen, die uns zeigen, dass sie da sind, dass sie zuhören und verstehen. Selbst wenn sie uns nicht in jedem Punkt zustimmen, akzeptieren sie uns, arbeiten weiter mit uns zusammen und unterstützen uns. Diese Freunde und Kollegen sind meine einzige Hoffnung.
Es sind ja sehr dunkle Tage, die wir gerade weltweit erleben, nicht nur im Nahen Osten, auch hier in Europa, mit dem Krieg in der Ukraine, in den USA, überall. Die ganze Welt verliert den Verstand. Aber die Hoffnung ist immer da. Manchmal verblasst sie, sie stirbt aber nie. Sie ist ein Instinkt, den wir tief in uns tragen. Der syrische Dramatiker Sadala Vanus hat einmal den berühmten Satz gesagt, wir sind zur Hoffnung verdammt. Und ja, wir sind dazu verdammt.
He has like a very famous saying that we are doomed to hope. So we are doomed to hope.
Lina Majdalani und Rabia Mrouet, ganz herzlichen Dank. Thank you very much and good luck with the prize.
Thank you so much.
Ja, und der Theaterpreis Berlin, der wird am 2. Mai im Rahmen des Berliner Theatertreffens verliehen. Und falls Sie das Stück Four Walls and a Roof noch nicht gesehen haben, gehen Sie unbedingt hin, zum Beispiel am 18., 19. März ins Berliner Theater Hebbel am Ufer. Später gibt es es auch nochmal zu sehen in Bremen und in Weimar. Es kann ja bekanntlich nicht schaden, ab und zu die Perspektive zu wechseln. Das findet auch unser Theaterkritiker Michael Lages. Er ist regelmäßig in unserem Kulturmagazin Fazit zu hören, aber zwischendurch hat er auch als Dramaturg an verschiedenen Bühnen gearbeitet. Er gehörte in Brasilien zum Teatro Oficina und jetzt steht er als Statist auf der Bühne des Harztheaters. Schon länger hatte er sich gefragt, was das für Menschen sind, die sehr viel freie Zeit und noch mehr Energie einsetzen, um als Kleindarsteller mit den Profis auf der Bühne zu stehen. Heute Abend hat die Drei-Groschen-Oper in Halberstadt Premiere, Bertolt Brechts und Kurt Weils populärstes und kapitalismuskritisches Werk. Und mit dabei ist dann Michael Lages. Und der zeigt, was er kann.
Hier zum Beispiel singe ich mit. Die gesamte Statisterie, 7 Frauen, 7 Männer, hat sich im Zuschauerraum verteilt, als wären wir der Chor der Bürgerinnen und Bürger heute Abend in Halberstadt. Als Mitarbeiter einer Firma, die das Betteln kommerziell organisiert, so will's ja die Drei-Groschen-Oper, stürmen wir zu Beginn als versammeltes Großstadtelend die Bühne. Mein privates Sammelbüchsenmotto geht so.
Arbeitslos durch KI.
6-mal im Stück sind wir dran, meist im Kollektiv. Viel Zeit wird mit Warten verbracht. Die Kolleginnen aber haben doppelt zu tun. Sie betteln ja nicht nur. Sie sind auch die Huren in Londons Drury Lane, von denen der elegante Gauner Mackie Messer nicht lassen kann. Wir Männer werden derweil als Sprechchor gedrillt von Regieassistentin Alexandra Nisici.
Jetzt tritt die Krönungswache unter das Gewehr. Die werden auch nicht ahnen, dass wir es heute mit uns zu tun haben werden.
Ja, super!
Wer sich als Statist bewirbt, hat sich das lang überlegt, dass das viel Zeit und eigentlich Herzblut ist.
Das ist Katrin Hane, die am Harztheater für Ausschreibung, Casting und Organisation der Statisterie zuständig ist. Regisseur Frank Vogtmann konnte auswählen zwischen sehr vielen Bewerberinnen und Bewerbern. Und ich habe wohl zu seinen Plänen irgendwie gepasst. Sonst schaue ich ja immer nur von außen aufs Theater. Hier treffe ich lauter Menschen, die die Arbeit auf der Bühne wirklich sehr lieben.
Also ich heiße Bernd Kage, Hauptberuf Lehrer und Dozent. Also ich bin im Bürgertheater und im Labor. Da sind eben Leute aus ganz unterschiedlichen Berufen, die sagen zum Beispiel, ich bin Apotheker oder sowas, aber ich brauche noch irgendeinen Ausgleich oder ein etwas Kreatives, was ich machen kann.
Mein Name ist Ines Hanisch und im wirklichen Leben bin ich Lehrerin an einer Schule für körperbehinderte Kinder. Wenn alle sich gemeinsam bemühen um so ein Ergebnis, finde ich einfach faszinierend. Und man hat natürlich die unvergleichliche Möglichkeit, jemand anderes zu sein.
Ich bin Elke, bin Rentnerin seit 2 Jahren. Also persönlich liegt mir viel daran, was Neues auszuprobieren. Gleichzeitig denke ich aber, dass die Bürger dieser Stadt dieses Theater auch mittragen können. Ich finde, das strahlt nach außen aus und es hat auch eine politische Wirkung auf die Stadt. Und das war für mich sehr wichtig, das auch mit zu transportieren.
Das ist ja auch ein Beitrag, um das Theater ein Stück weit mit am Leben zu halten. Ja?
Hallo, ich heiße Viktoria, komme aus Russland, bin Architektin, lebe hier in Deutschland seit 20 Jahren. Das ist mein erstes Mal, das ist meine Premiere.
Wunderschön. Genau. Ja, Lutz. Ich bin rüstiger Rentner, ich habe Zeit für Statisterie, habe Zeit fürs Theater, was mir sehr viel Spaß macht. Und die Drei-Groschen-Oper ist jetzt meine zweite Vorstellung.
Ja, hallo Hans-Jörg, das bin ich. Ich war 30 Jahre lang Haustechniker in Wernigerode.
Vor der Rente war ich im IT-Bereich tätig. Wir sind sehr oft ins Theater gegangen, in Halberstadt und in Quedlinburg, also meine Frau und ich. Und als dann die Gelegenheit kam, selber aktiv dabei zu sein und auch mal hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, wie entsteht so ein Stück, wie läuft so eine Probe, was ist alles notwendig, das war mein Antrieb.
Für kleine Späßchen zwischendrin und irgendwie war man schon mal aufgelegt, Karneval, mal irgendwas gemacht, ja, einen flotten Spruch auf den Lippen. Aber öffentlich, für die Bühne war das noch nie.
Übrigens gibt es auch ganz junge Leute, für die das Theater das Leben verändert. Mia etwa, die gerade mitten in den Klausuren fürs Abitur steckt.
Als ich das erste Mal auf der Bühne stand, da ist irgendwas mit mir passiert. Dieses Zusammenwachsen als Gruppe, das ist so herzlich. Ich weiß nicht, ich kam auf die Bühne und da hat sich bei mir irgendwie ein Schalter umgelegt und ich wusste, das ist es. Es war das Theater eher selbst.
Knapp 7 intensive Wochen sind das gewesen und bis zum Sommer werde ich immer mal wieder ein Bettler sein auf der Bühne. Wie der Schülerin Mia, wie Ines, Elke und Viktoria, Hans-Jörg, Lutz und Bernd, ist mir das Theater selbst aber in dieser Zeit sehr viel näher gekommen als sonst.
Michael Lages über seinen Rollenwechsel vom Kritiker zum Statisten in der Dreigroschenoper. Premiere ist heute Abend bei den Landesbühnentagen in Halberstadt. Inszeniert hat Frank Vogtmann. Und die nächsten Vorstellungen dort gibt's morgen Vormittag und danach in Bernburg, Salzwedel, Quedlinburg und Güstrow.
Die geniale Stelle.
Der Autor, Regisseur und Schauspieler Lamin Leroy Djiba, er erinnert sich jetzt an einen unvergesslichen Moment im Theater.
Meine geniale Stelle war am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Das war vor vielen Jahren, da war ich noch dort auch im Jugendclub und habe Kathy Mitchells Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino gesehen. Und das Stück ist eine Überarbeitung von einem alten, antiken Text. Und das Bühnenbild ist so ein offenes Haus, so eine Hälfte von so einem Jugendstilhaus. Und eigentlich, auf den ersten Blick, wirkt es sehr realistisch. Es gibt da aber diesen Moment, in dem plötzlich die Rückspultaste gedrückt wird. Also man sieht alle auf der Bühne all ihre Handlungen nochmal machen, aber rückwärts. Und das war so ein besonderer Moment, weil man wirklich für einen Moment, oder ich zumindest, meinen Augen nicht so ganz getraut habe, weil es so gut gemacht war. Also das Szenenbild, das Flackern des Lichts, die Musik, der Sound und natürlich die Schauspielenden, wie sie ihre Körper bewegt haben, war so genau gearbeitet. Und es sah nicht aus, als ob sie rückwärts gehen, sondern wirklich, als ob es zurückgespult wird. Und das war ja ein genialer Moment und irgendwie auch voll die Kraft von Theater, also von Live-Performance, dass man etwas wirklich miterlebt und zuschauen kann. Und danach wurde ich auch voll Fan von Kathy Mitchell, habe dann auch ihr Buch gelesen und versucht, so viel wie möglich zu sehen von ihr, weil diese Verbindung von Realismus und Abstraktion ist etwas, was ich auch bei mir im Theater immer suche.
Lamin Leroy Djiba über eine unvergessliche Szene in Kathy Mitchells Inszenierung. Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino, erlebt am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Ich bin Susanne Burkhardt und ich wünsche noch einen schönen Samstag.